Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn. Sind zu viele zu früh gestorben in der Corona-Pandemie? Antwort ja, das war heute aus Schweden zu hören. Anders Tegnell, der Chefepidemiologe, wurde das nämlich gefragt.
Har för många fått dött för tidigt i Sverige hittills?
Ja, absolut.
Ja, und wir diskutieren heute in diesem Podcast, ob Deutschland alles richtig gemacht hat oder zu schnell oder zu hart gehandelt hat. Und vielleicht sogar undemokratisch, denn viele Beschlüsse und Verordnungen in der Corona-Pandemie, die wurden schnell per Rechtsverordnung geregelt, sprich am Parlament vorbei. Das kritisiert unter anderem Julia Hamburg von den Grünen.
Wir haben nach unserer Verfassung das Recht, dass Verordnungen von grundsätzlicher Bedeutung mit dem Parlament erörtert werden und denen zur Kenntnis gegeben werden müssen. Das hat die Landesregierung in den letzten Wochen nicht getan.
Tino Sorge von der CDU sieht das ein bisschen anders.
Gerade in solchen Krisenzeiten muss einerseits die Regierung schnell handeln können, aber das führt natürlich häufig auch dazu, dass es Diskussionen gibt.
Ja, und wir diskutieren mit beiden darüber, wie demokratisch Deutschland durch die Corona-Krise bisher kommt. Wir starten heute aber mit einem anscheinend unlösbaren Problem, nämlich der Polizeigewalt in den USA. Brutal, tödlich und fast immer gegen People of Color. Der Update-Podcast an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Man könnte an dieser Stelle all die Namen runterrattern, der People of Color, die Polizeigewalt von weißen Polizisten in den Staaten erfahren haben in der Vergangenheit. Die Liste ist sehr, sehr lang, aber sie ist bei weitem nicht so emotional wie das, was Roxy Washington heute gesagt hat. Roxy Washington, das ist die Mutter der 6-jährigen Gianna, Tochter des bei einem Polizeieinsatz letzte Woche getöteten George Floyd.
He will never see her grow up, graduate. He will never walk down the aisle. I'm here for my baby. And I'm here for George. Because I want justice for him.
Bewegender Auftritt von ihr im Rathaus von Minneapolis heute. Sie fordert Gerechtigkeit. Joyce muss haben vom American Institute for Contemporary German Studies in Washington D.C. Wird sie die bekommen, Gerechtigkeit? Wie ist ihre Einschätzung?
Ja, also kurzfristig gesehen wird sie diese Gerechtigkeit nicht mitbekommen. Die Leute sind wütend und ich teile deren Wut und das, obwohl ich privilegierte, promovierte weiße Frau bin. Also diese endlose Liste von jungen Schwarzen, die ohne Provokation und ohne Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt werden. Also diese Gerechtigkeit kann natürlich nur im Zusammenhang mit einer Neubesetzung, nicht nur im Weißen Haus, sondern auch in den unterschiedlichen Landtagen und Staatsräten und sonst was stattfinden. Also das Problem muss von unten aufgelöst werden.
Wir sprechen mit Joyce Mushaben heute über das, was verbessert werden kann beim Thema Polizeigewalt in den USA und warum das vor allem so gewalttätig dort abläuft. Also es muss eine grundlegende Veränderung politisch da kommen, höre ich ein bisschen raus. Lassen Sie uns mal vielleicht bei der Polizei bleiben. In Deutschland gibt es ja klare Regeln, welche Gewalt Polizisten im Einsatz einsetzen dürfen. Das scheint in den Staaten nicht zu sein, so, oder?
Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich meine, wir haben zwar ein föderales System, aber es unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland und nicht nur das, sondern auch von Bezirk zu Bezirk. Und manchmal können die kommunalen Leute sich da einschalten, aber manchmal nicht. Der einzige Bundesland, der ein neues Gesetz verfasst hat, das ist 2019. Es hat in Kalifornien stattgefunden, wo sie denn also der Begriff reasonable mit necessary ersetzt haben, ab welchem Punkt die Polizei mit tödlicher Gewalt vorangehen kann. Aber deswegen sage ich, das Problem muss eher von unten gelöst werden. Außerdem haben wir das Problem, dass das sogenannte National Defense Authorization Law von 1997 hat vorgesehen, dass die Polizei vor Ort übrig gebliebene Militärausrüstung zu verbilligten Preisen vom Pentagon kaufen kann. Mhm. 5,1 Milliarden wert innerhalb der letzten 10 Jahren. Und die Polizisten werden tatsächlich als Soldaten, als Kriegskämpfer ausgebildet und ausgerüstet. Mhm. Dazu kommt natürlich das Problem mit der persönlichen Waffenbesitz.
Also einerseits natürlich, dass das ein bisschen hart aufgerüstet ist bei der Polizei. Andererseits aber auch, dass man kaum, oder wie nehmen Sie das wahr, Deeskalationsstrategien da hat. Also es geht ja dann, glaube ich, viel mehr um Vergeltung als um Deeskalieren, oder?
Ja, ich versuche das auch aus der anderen Sicht zu verstehen. Ich meine, wenn ich weiß, dass die Leute ohne weiteres Waffen mit sich tragen kann, dann versteht man manchmal auch die Angst der Polizisten, also wie schnell sie denn auf bestimmten Sachen reagieren. Aber die sind tatsächlich nicht ausgebildet worden, vor allem wenn sie denn in diese Nachbarschaften hineingeschickt werden, wo es wirklich an alle möglichen Qualitätsstandards mangelt, also da hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnbedingungen, schlechte Schulen und so weiter. Also die Leute werden echt gegeneinander ausgespielt und das manchmal zu politischen Zwecken.
Das heißt, wenn Sie sagen, es muss politisch da einen Ruck geben, es muss sich was verändern, was könnte da ein Ansatz sein? Was wäre eine Maßgabe, wo Sie sagen, jawohl, da könnte man so ein Polizeisystem grundlegend verändern?
Wir hatten zum Beispiel in Ferguson, also nachdem Michael Brown umgebracht worden ist, also diese sogenannte Ferguson-Kommission hat sich 100 Tage lang Lernerfahrungen gesammelt. Die haben einen Katalog mit 6 Themen, also mit mehr als 30 Empfehlungen aufgearbeitet. Und dies ist so gut wie nicht zur Kenntnis genommen von unserem Landtag da in Missouri. Die Republikaner haben eine Supermehrheit gehabt und außerdem wollten sie dann nicht die entsprechenden finanziellen Mittel für diese Empfehlungen ausgeben. Die einzige Möglichkeit oder Hoffnungsschimmer habe ich heute Morgen erst erfahren. Also Ferguson hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht nur eine Schwarze, sondern eine schwarze Frau als Bürgermeisterin gewählt. Es kommen immer mehr schwarze Politiker also in den Vordergrund und die sind am ehesten in der Lage, nicht nur Schwarzen, sondern auch Mitglieder anderer Minoritäten. Die können uns natürlich aufklären, welche Wurzeln, also wie tief diese Probleme in die Geschichte zurückgehen. Und ich rede jetzt von Jim Crow Laws und nicht unbedingt von der Sklaverei. Mhm. Die müssen das erstmal in der Hand haben, um die Probleme richtig zu definieren. Und wir denn, die eher Privilegierten, können auf diese Vorschläge reagieren und unser Bestes tun, sie zu unterstützen. Mhm.
Nach dem Tod von George Floyd, da fragen sich viele wieder, warum amerikanische Polizisten oft so brutal vorgehen, warum sich da wenig ändert. Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Joyce Mushaben gesprochen aus Washington. Ihre Ansicht, es muss dann ordentlicher Ruck durch die Politik gehen. Ganz lieben Dank, Frau Mushaben, für das Gespräch.
Gern geschehen, herzlichen Dank. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt wird's grundsätzlich an dieser Stelle. Viele fragen sich, waren die ganzen Corona-Maßnahmen bei uns in Deutschland verhältnismäßig? Wurde da zu viel, zu schnell beschlossen, von oben herab, top-down, wie beispielsweise in einer Diktatur? Wir greifen die ganze Woche über eure Fragen auf. Zum Beispiel die Frage, funktioniert die Demokratie gerade noch bei uns?
Also ich empfinde das so und viele andere auch, dass wir hier in einer Art Diktatur leben. Und wir können dabei zumindest Zivilcourage zeigen, indem wir wenigstens etwas Protestierendes auf eure Masken schreibt.
Also sagt ein Redner auf einer Hygienedemo in Halle in Niedersachsen. Da haben die Grünen, die FDP und auch die AfD die Landesregierung sogar verklagt, weil sie finden, dass Verordnungen am Parlament vorbei durchgesetzt worden sind in letzter Zeit. Eine, die da klagt, ist die Fraktionschefin der Grünen in Niedersachsen. Das ist Julia Hamburg. Mit ihr sprechen wir gleich. Direkt danach spreche ich mit dem Bundestagsabgeordneten Tino Sorge. Er sitzt für die CDU im Gesundheitsausschuss. Jetzt aber erstmal zur Frau Hamburg. Wir haben ja gerade den Ton des Redners gehört auf der Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Finden Sie, wir leben gerade in einer Demokratie?
Wir leben in einer Demokratie und natürlich werden sowohl in den Parlamenten als auch durch die Landesregierungen die Corona-Maßnahmen diskutiert und auch umgesetzt. Und am Ende haben ja auch schon diverse Gerichte über Recht und Unrecht dieser Maßnahmen entschieden, sodass hier die Gewaltenteilung im Grundsatz auch funktioniert.
Jetzt haben Sie aber eine Klage eingereicht, wonach Sie finden, dass die Landesregierung bei Ihnen, eben SPD und CDU, per Verordnung am Parlament vorbei regiert. Was ärgert Sie da?
Wir haben nach unserer Verfassung das Recht, dass Verordnungen von grundsätzlicher Bedeutung mit dem Parlament erörtert werden und denen zur Kenntnis gegeben werden müssen. Das hat die Landesregierung in den letzten Wochen nicht getan. Uns fällt aber wenig Schwerwiegenderes ein, als diese derzeitigen Verordnungen und Grundrechtseinschränkungen durch Corona-Maßnahmen. Und vor dem Hintergrund haben wir hier eingeklagt, künftig beteiligt zu werden.
Künftig beteiligt zu werden heißt, Sie wollen einmal klarstellen, dass es so, wie es hier bisher gelaufen ist, nicht weitergeht?
Genau, die Landesregierung hat das bereits eingesehen und uns die letzte Verordnung im Entwurf bereits zugesandt. Das heißt, die Klage hat hier schon sofort Wirkung gezeigt und die Landesregierung ihr Handeln verändert.
Jetzt könnte man aber auch sagen, ist ja eigentlich nicht so richtig, wenn man das erst erklagen muss, oder?
Das ist vollkommen richtig. Wir hatten auch hohes Verständnis dafür, als der Lockdown passierte, war ja Infektionsschutz geboten und schnelles Handeln, um Infektionen zu vermeiden, dass wir dort nicht informiert und beteiligt werden konnten. Da hatten wir hohes Verständnis. Aber spätestens seitdem jetzt Lockerungen stattfinden, sind diese Verordnungen planbar und dann kann man auch das Parlament einplanen. Da haben wir ein Recht drauf und das ist auch wichtig.
In der Regel ist es ja so, dass es eine absolute Mehrheit oder eine Mehrheit in den Parlamenten gibt von den regierenden Parteien. Also warum braucht es, wenn es schnell gehen muss und sofort was erlassen werden muss, dann noch die Diskussion im Parlament?
Weil viele Positionen, die ja sehr unterschiedlich im Parlament gesehen werden, dort zumindest erwogen und erörtert werden und die Mehrheitsfraktionen dann auch dazu Stellung nehmen müssen, warum sie etwa die Grüne oder die Meinung der FDP an der Stelle nicht teilen. Und sowas verändert am Ende immer auch Erlasse. Wir haben beispielsweise als Opposition in Niedersachsen kritisiert, dass das Besuchsrecht massiv eingeschränkt wurde. Und daraufhin hat die Landesregierung innerhalb weniger Tage das Besuchsrecht wieder gelockert. Und da zeigt sich, dass parlamentarische Kontrolle wirkt. Und auch genau deshalb wichtig ist, damit eben Grundrechte nicht über Gebühr eingeschränkt werden.
Was sagen Sie den Menschen, wie zum Beispiel dem Redner vom Anfang, der gerade so ein bisschen anzweifelt, dass das alles noch demokratisch bei uns abläuft?
Wir haben Parlamente, die erlassen Gesetze. Wir haben auch diverse Entschließungsanträge bereits eingebracht, um Veränderungen bei Corona zu erzwingen. Und wir sind dafür gewählt. Im Parlament haben wir alle Meinungen vertreten, von Hygienedemos bis zu der anderen Seite. Von da an funktioniert hier der Parlamentarismus deutlich. Und auch die Gerichte haben bereits gezeigt, dass sie darauf achten, dass die Grundrechte eingehalten werden. Insofern sind wir von einer Diktatur sehr, sehr weit entfernt.
Julia Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Niedersachsen, findet, das Parlament muss einbezogen werden, darf nicht umgangen werden, zumindest informiert werden muss es über die Maßnahmen auch in einer Pandemie. Parlamentarische Kontrolle hilft, sagt sie. In Niedersachsen war das nicht so. Die Regierung CDU und SPD will das jetzt aber tun.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kontaktverbot, Maskenpflicht, Kurzarbeit, das alles schränkt meine Freiheit ein. Ja, das sind Bemerkungen zu den Corona-Maßnahmen, die die Bundesregierung und auch die Landesregierung ziemlich schnell in dieser Pandemie beschlossen und erlassen haben. André Hahn von den Linken sagt, das wurde von einem Gremium ohne jede Rechtsgrundlage beschlossen. Die AfD nennt es sogar Seuchenregiment. Julia Hamburg von den Grünen aus Niedersachsen haben wir gerade gehört. Sie kritisiert, dass das Parlament und damit auch Sie nicht genügend informiert wurden über die Maßnahmen. Das wird jetzt anders laufen, haben CDU und SPD in Niedersachsen da zugesichert. Aber was sagt jemand, dessen Partei an der Macht ist? Tino Sorge ist Bundestagsabgeordneter. Er sitzt für die CDU im Gesundheitsausschuss. Schönen guten Tag, Herr Sorge.
Guten Tag, hallo.
Ist in den letzten Wochen Ihrer Meinung nach am Parlament vorbeiregiert worden?
Nein, das würde ich so nicht sagen, aber ich kann natürlich den Unmut verstehen, weil gerade ich auch als Parlamentarier sage natürlich auch, gerade in solchen Krisenzeiten muss einerseits die Regierung schnell handeln können, aber das führt natürlich häufig auch dazu, dass es Diskussionen gibt. Das heißt, ist das Parlament ordnungsgemäß einbezogen? Und insofern, glaube ich, sollte man die Kritik auch regierungsseitig sehr ernst nehmen.
Was verliert man denn, wenn man die Parlamente von Anfang an mit einbezieht, beziehungsweise alle Parteien, die im Parlament sitzen? Soll doch keine Last sein, oder?
Nein, Last ist es nicht, aber wir haben natürlich gesehen in der Krise, gerade am Anfang, wo dann Schlag auf Schlag neue Situationen entstanden sind. Das war eine sehr, sehr dynamische Lage und insofern muss man ja sagen, dass zu Beginn der Corona-Krise wir alle nicht wollten, dass wir Bilder wie in Italien erleben, dass wir eben tatsächlich in den Krankenhäusern und Kliniken Probleme bei den Kapazitäten bekommen. Und insofern war das schon richtig, auch der Regierung da ein bisschen mehr Beinfreiheit zu geben. Aber je weiter eben diese Situation jetzt glücklicherweise zurückliegt, desto stärker sind wir als Parlamentarier auch darauf bedacht, dass wir viel stärker genau gucken, was macht die Regierung da konkret.
Julia Hamburg von den Grünen argumentiert ein bisschen dagegen und sagt, bei den Verordnungen, wenn alle das ganze Parlament mit einbezogen wird, dann kann die Maßnahme, die beschlossen wird, durchaus besser werden. Wie sehen Sie das?
Ja, das mag durchaus sein, wenn es dann um bestimmte langfristigere Dinge geht. Aber häufig ist es ja so, gerade bei Corona war es ja auch der Fall, dass man am Anfang natürlich nur eine gewisse Datengrundlage hatte. Da musste man schnell reagieren. Und insofern heißt das ja nicht, wenn die Regierung jetzt auch schneller reagiert, dass wir als Parlament da nicht nachjustieren können. Und insofern ist das eher eine Frage auch für kommende Pandemien, die möglicherweise im Raum stehen, dass wir uns da mal darüber verständigen, inwieweit wir vielleicht bei den Abläufen an der einen oder anderen Stelle Dinge optimieren können.
Das heißt, Sie konnten aber im Gesundheitsausschuss auch schon mal den Arm heben und sagen, halt, sehe ich ein bisschen anders?
Ja, das ist nicht nur im Gesundheitsausschuss so. Das ist ja eine Frage des Selbstverständnisses als Abgeordneter. Und sehen Sie, ich bin direkt gewählter Abgeordneter bei mir im Wahlkreis. Da ist mir wichtig, was die Menschen denken und was das Richtige und das Wichtige für die Menschen
ist. Ich meine nur, wenn es jetzt so schnell gehen muss, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie und keine Zeit
ist. Ja, das Ministerium weiß natürlich dann auch, dass sie nie gut damit fahren, wenn sie Dinge einfach mit der Brechstange durchdrücken, sondern uns idealerweise parallel informieren. Und wenn man dann sieht, dass es bei der einen oder anderen Maßnahme Nachjustierungsbedarf gibt, dann wird man das auch zeitnah umsetzen. Aber dass Unmut entsteht, wenn gerade auch die Opposition das Gefühl hat, da werden Maßnahmen auf den Weg gebracht. Da gibt es teils berechtigte, teils unberechtigte Kritik. Aber dass diese Kritik vielleicht gar nicht aufgenommen wird, das führt natürlich zu Unmut. Insofern kann ich dann auch den Wunsch verstehen, wieder zum regulären Verfahren überzugehen, was uns Parlamentariern ja am liebsten ist, weil wir dann genau hinschauen und zum Schluss auch entscheiden, auch die Feinheiten, wie Dinge umgesetzt werden sollen.
Ist das denn schon Ihre Antwort an die Kritikerinnen und Kritiker, die da gerade auf der Straße sind und diese Maßnahmen anzweifeln?
Nein, ich glaube, das ist im Rahmen der Krise eben auch gerade durch Corona ein bisschen das Problem, dass da auch viel Verhetzungspotenzial ist. Also da werden eben auch viele Bereiche tangiert, da geht es um Einschränkungen oder Beschränkung von Grundrechten, wo wir am Anfang natürlich zu Recht gesagt haben, um eben die Bevölkerung vor Todesfällen zu schützen, um die Eindämmung des Coronavirus hinzubekommen. Aber jetzt zu sagen, man dürfe nichts mehr sagen oder dürfe nicht demonstrieren, das Gegenteil ist ja der Fall. Also jeder kann auch in der Krise frei seine Meinung äußern, jeder kann demonstrieren unter bestimmten Hygieneauflagen.
Aber im besten Fall, Herr Sorge, kommt es doch eigentlich gar nicht zum Zweifel, oder? Im besten Fall muss es doch gar nicht so viel Raum für Verschwörungstheorien geben, wenn, ich sag mal, das volle Vertrauen in die Regierung besteht oder in die Maßnahmen beschließen und die also, dann auch transparent darstellen.
Wann hatten wir so eine Situation wie beim Coronavirus, dass wir auch über das Herunterfahren sämtlicher Lebensbereiche diskutieren, wo wir auch wirtschaftliche Auswirkungen haben, die sich jetzt erst zeigen.
Was sagen Aber Sie, Herr Sorge, denjenigen, die gerade auf der Straße sind oder die glauben, wir leben nicht mehr in einer Demokratie in Deutschland?
Also ich sage denjenigen, jeder darf seine Meinung haben. Wir Politiker haben natürlich da auch eine Bringschuld, um bestimmte Abläufe, auch bestimmte Entscheidungen besser zu erklären. Aber diejenigen, die immer meinen, in Deutschland könne man seine Meinung nicht sagen, den empfehle ich gern mal auch in andere Länder zu schauen und dort entsprechend mal demonstrieren zu gehen. Und dann wird man, glaube ich, sehr, sehr froh sein, dass man in Deutschland lebt, weil hier die Grundrechte und auch die Meinungsfreiheit ein sehr, sehr hohes Gut sind und wir da durchaus drauf stolz sein können.
Tino Sorge, CDU-Bundestagsabgeordneter, sitzt im Gesundheitsausschuss. Er findet, dass in einer dynamischen Lage, wie wir sie Anfang der Corona-Krise hatten, Regierungen auch mal schnell regieren dürfen. Das Parlament muss aber dann auch die Chance haben, nachzujustieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stay at home, das kann eine ganz schön gefährliche Sache sein, nämlich wenn at home eine Person ist, die Gewalt ausübt, die einen erniedrigt, die einen schlägt oder im schlimmsten Fall sogar vergewaltigt. Die strengen Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die begünstigen häusliche Gewalt, so hieß es ja. Das war die Sorge vieler Expertinnen und Beobachter. Jetzt gibt's die ersten Zahlen, eine erste Studie zum Zeitraum zwischen Mitte März und Anfang Mai, also der Zeit mit den strengsten Maßnahmen bei uns in Deutschland. Eine der Leiterinnen dieser Studie ist Janina Steinert, Professorin für Global Health an der Technischen Universität München. Sie hat zusammen mit KollegInnen eine repräsentative Online-Umfrage gemacht unter rund 3.800 Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Ich habe heute mit ihr gesprochen und wollte wissen, was sie genau abgefragt hat und was sie rausgefunden haben.
Ja, wir haben verschiedene Formen von Gewalt abgefragt und haben gefunden, dass verschiedene Formen von Gewalt so etwa zwischen 2% und 6% in der gesamten Stichprobe variieren. Also die höchste Häufigkeit haben wir tatsächlich für Gewalt an Kindern gefunden mit 6%. Über 3% der Frauen wurden aber auch von ihrem Partner innerhalb des letzten Monats vergewaltigt. Und ähnlich hoch ist auch die Häufigkeit von körperlicher Gewalt an Frauen. Mhm.
Welche Umstände oder welche Faktoren zu Hause können diese Gewalt nochmal verstärken?
Ja, das ist eines der Schlüsselergebnisse unserer Studie. An sich interessiert uns ja alle die Frage, ob jetzt die häusliche Gewalt im Zuge der Corona-Pandemie zugenommen hat. Und das Problem ist, dass wir das nicht direkt untersuchen können über einen zeitlichen Vergleich, weil wir eben so wie wir die Fragen formuliert haben, haben wir keine vergleichbaren Daten aus der Zeit vor der Pandemie und vor allem auch nicht über einen vergleichbaren Zeitraum. Also wir haben ja spezifisch nach dem letzten Monat gefragt und typischerweise in Studien zu häuslicher Gewalt wird eher nach dem letzten Jahr gefragt oder sogar nach dem gesamten Leben. Mhm. Und deswegen eignen sich diese anderen Daten eben nicht für Vergleiche. Und was wir dann gemacht haben, ist eben, dass wir uns spezifisch die Situation in den Haushalten angeschaut haben während der Corona-Pandemie und da verschiedene Faktoren untersucht haben, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst worden sein könnten. Und dazu zählt zum Beispiel psychologische Probleme, die aufgrund der sozialen Isolation zum Beispiel aufgetreten sein können.
Sowas wie Depression zum Beispiel?
Depression und Angstzustände. Mhm. Natürlich kann auch da sein, dass das schon zuvor irgendwie die psychische Gesundheit schlecht war. Das können wir auch nicht nachvollziehen. Aber wir haben die Fragen eben auch auf den letzten Monat bezogen. Und insofern ist davon auszugehen, dass es für manche Befragten zumindest durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Mhm. Ein weiterer Aspekt, den wir angeschaut haben, sind finanzielle Sorgen, die eben auch in direktem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Also da hatten wir gefragt, ob es zum Beispiel Ängste um einen Arbeitsplatzverlust gibt oder Ängste, dass eine wirtschaftliche Rezession eintritt. Und wir haben gefragt, ob die Frauen, die wir interviewt haben, in Selbstquarantäne waren. Mhm. Also das heißt, dass sie dann wirklich ganz strengen Ausgangssperren unterlagen für 2 Wochen und insofern noch weniger die Möglichkeit hatten, möglicherweise einem gewalttätigen Partner zu entkommen. Mhm. Und für all diese Faktoren finden wir eben, dass für Frauen in Quarantäne, für Frauen mit finanziellen Sorgen und mit schlechter psychischer Gesundheit die Häufigkeit von Gewalt erhöht ist.
Mhm. Das sind im Endeffekt Faktoren, die häusliche Gewalt nochmal verstärken können. Jetzt leben wir ja gerade in einer Zeit, wo es viele Lockerungen gibt, wo man versucht, den Alltag in so einer Pandemie zu bestreiten. Nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht sogar eine zweite Welle gibt. Und dann könnte es auch wieder sein, dass man ein bisschen strengere Maßnahmen ergreift, wie zu Hause bleiben oder häusliche Quarantäne. Gibt es da auch schon mit Blick auf die Zukunft vielleicht so eine Empfehlung oder eine Forderung Ihrerseits an die Politik?
Zunächst ist vielleicht noch wichtig zu betonen, dass wir in keiner Weise die Maßnahmen, die vorhanden waren, also in Form des Social Distancing und der ganzen Strategien für Flattening the Curve, dass wir die nicht kritisieren wollen, weil sie aus virologischer Sicht natürlich sinnvoll waren, aber dass wir eben finden, dass solche Maßnahmen mit noch zusätzlichen Hilfsangeboten kombiniert werden sollten. Eben gerade Hilfsangebote für Frauen mit schlechter psychischer Gesundheit, also irgendwie sowas in Form von Online-Therapien oder Telefonberatungen, auch durch Psychotherapeuten. Mhm. Und wir finden ja auch, das ist auch eines der Schlüsselergebnisse der Studie, dass die Häufigkeit von Gewalt auch stark zunimmt in Haushalten oder in Familien mit kleinen Kindern, also Kinder zwischen 0 und 10 Jahren. Und das erklären wir uns so, dass eben durch die Schließung von Kitas und Schulen einfach der Betreuungsaufwand für Eltern so viel höher wird und Eltern auch oft eine Doppelbelastung dadurch haben, dass sie eben nach wie vor berufstätig sind, im Homeoffice arbeiten sollen und jetzt aber auch die Kinder betreuen müssen, eventuell bei Schularbeiten helfen müssen. Und deswegen wäre eine unserer Empfehlungen, dass eben Notbetreuungen für Kinder nicht nur für Eltern in systemrelevanten Berufen bereitgestellt werden sollten, sondern eben auch für Eltern, zumindest vielleicht für wenige Stunden am Tag, die sich teilweise überfordert fühlen und nicht wissen, wie sie mit dieser Doppelbelastung umgehen sollten.
Vermutlich ist es auch wichtig, dass man mehr Online-Hilfe anbietet, zum Beispiel in Chatforen, wenn Telefonieren in Stay-at-Home-Zeiten nicht möglich ist, zumindest nicht unbeobachtetes Telefonieren zu Hause. Die Technische Universität München, die liefert heute erste Daten zum Thema häusliche Gewalt während der Corona-Pandemie. Es geht um die Erfahrungen von Frauen und von Kindern bei uns in Deutschland im Zeitraum zwischen Mitte März und Anfang Mai. Janina Steinert war das, Professorin für Global Health an der TU München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ob das so clever war für den Ruf der Clubszene, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das habt ihr mitbekommen. So klang das nämlich am Sonntag. Habt ihr vielleicht im Netz auch längst gesehen, die Demo für den Erhalt der Clubkultur. Für die Kultur alle in einem Boot, das war der Titel, aber am Ende schienen dann wirklich alle in einem Boot zu hocken da. Auf dem Berliner Landwehrkanal 3000 Leute ohne Maske, ohne Abstand. Obwohl das Anliegen tatsächlich dringlicher wird, es droht eine Masseninsolvenz der Musikclubs. Davor warnt der Bundesverband der Musikspielstätten jetzt. Wie dringlich das Problem ist, Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch gibt uns ein Update.
Ja. Das Clubsterben, das ist ein alter Hut. Darüber haben wir schon vor Corona gesprochen, seit Corona sowieso. Aber das scheint dringlicher zu werden. Das sagt zumindest Axel Ballreich. Der hat selbst zwei Clubs in Nürnberg und er ist Vorstand der Live-Musik-Kommission. Das ist der Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland, also für Clubs und für Bühnen, für Popkonzerte.
Naja, die Problematik hat sich natürlich sichtbar verschärft in den letzten Wochen und Monaten, als klar geworden ist, dass es sich nicht um ein Drei-Monats-Phänomen handelt bei Corona, sondern um vielleicht ein Jahresphänomen.
Deshalb warnt der Verband nun nicht mehr davor, dass es vielleicht ein paar Clubs bald nicht mehr geben wird, sondern es klingt alles eher danach, wer schafft es denn überhaupt? Dass alle gerettet werden können mit Spenden und mit Hilfen von Bund und Ländern, das ist eigentlich kaum möglich, meint Axel Ballreich.
Zwischen 20% und 40% werden es sicher nicht wieder aufmachen oder werden es nicht schaffen.
Manche haben sogar schon den Mietvertrag gekündigt, sagt er.
Weil sie sagen, das können sie sich und wollen sie sich nicht leisten, sie wollen sich auch nicht verschulden.
Welche Clubs das sind, will er allerdings nicht sagen. Dieser Ort ist eine Bar. Das Gebäude 9 in Köln, das hat noch nicht aufgegeben. 500 Leute passen in die alte Industriehalle rein. Und seit Mitte März war aber natürlich wegen Corona kein einziger Gast mehr da, der Eintritt bezahlt hat oder der Bier getrunken hat. Jan van Wegen ist einer der Betreiber vom Gebäude 9.
Also wir hatten die NRW-Soforthilfe haben wir bekommen als Gebäude 9.
15.000 Euro waren das.
Und dann hat die Stadt Köln dankenswerterweise dann auch einen Nothilfefonds für Live-Musikspielstätten aufgesetzt.
Und davon hat das Gebäude 9 17.500 Euro als Betriebskostenhilfe bekommen. Mit diesem Geld zahlen sie nun die laufenden Kosten, also Raummiete, Büromiete und Instandhaltungskosten. Für das Gebäude 9 sind das so 8.000 bis 10.000 Euro. Jeden Monat. Jeden Monat muss Jan van Wegen dieses Geld bezahlen, selbst wenn kein einziger Gast den Laden betritt.
Also das fällt jetzt noch so bis in den Sommer rein.
Und dann müssen natürlich neue Gelder her oder eben einen Kredit. Aber das ist für einen Club problematisch.
Weil so viel Gewinnmarge erwirtschaften wir in normalen Zeiten schon gar nicht, irgendwie, dass man jetzt solche Darlehen abzahlen könnte.
Ohne Kredit, ohne Hilfe vom Bund, Land oder der Stadt, ja, wird es dann wirklich schwierig. Weil Clubs wie das Gebäude 9, die haben gar keine Grundsicherung. Also die haben gar keine strukturelle Kulturförderung.
Also die arbeiten alle privatwirtschaftlich. Da gibt es eigentlich gar keine Orte, die jetzt eine institutionalisierte Förderung von der Stadt kriegen würden und die damit dann schon mal in ihrem Grundbestand gesichert wären.
Ja, dieses Privileg haben in Deutschland die großen Theater, die Opernhäuser. Ein Beispiel: für jede Theaterkarte, die ich zum Beispiel am Schauspiel Köln kaufe, zahlt die Stadt nochmal 125 Euro, so grob im Schnitt, dazu. Für ein Konzertticket im Gebäude 9 gibt's gar nichts. Insgesamt gibt die Stadt Köln, 2018 war das zumindest so, 182 Millionen Euro für Kultur aus. Und alleine die Oper bekommt davon 36 Millionen Euro pro Jahr, auch jetzt in der Corona-Zeit. So viel wie die Oper bekommt, brauchen die Clubs gar nicht, sagt Jan van Wegen. Aber In dieser Corona-Krise zeigt sich schon, dass die Hochkultur ganz grundsätzlich schon so ein bisschen sicherer aufgestellt ist als die Popkultur.
Aber man merkt jetzt auch so durch diese Folgen der Pandemie, dass es natürlich ein extrem fragiles Gebilde ist, wenn man sich jetzt nur auf die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage verlassen muss, dass das wirklich so den Umsatz sichern muss.
Und das ist auch mit Gutschein oder mit Spenden nicht abzufedern. Wie wir also nach Corona auf Konzerte gehen können und wie wir Partys feiern können, das hängt total davon ab, wie lange Clubs und Konzertorte noch geschlossen bleiben müssen. Bis Ende des Jahres, meint Jan van Wegen, wird es im Gebäude 9 schon klappen. Aber dann?
Und danach wird es dann wirklich eng. Da muss man dann auch wirklich für sich eine Entscheidung treffen, so wie ist denn da jetzt dann die Perspektive und wie weit will man da eine eigene Verschuldung riskieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommen wir noch mal ganz kurz zur Frage an Justin Trudeau, Kanadas Premier.
You've been reluctant to comment on the words and actions of the US president. But we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that. And if you don't want to comment, what message do you think you're sending?
Da sind dann insgesamt 20 Sekunden Pause zu hören, Stille, auf die Frage, was er von der Drohung von US-Präsident Donald Trump hält, notfalls das Militär gegen Demonstranten einzusetzen. Die Sprache hat Trudeau nicht verschlagen. Das Schweigen war eher so ein rhetorisches Mittel. Danach gab es eine sehr ausführliche und gute Antwort von ihm. Sprechen wir drüber mit Moritz Kirchner, Kommunikationstrainer und Redenschreiber. Moritz, einfach mal nichts sagen, schlauer Move von Trudeau?
Das war auf jeden Fall ein schlauer Move, weil er hat erstens mit dem Überraschungseffekt gearbeitet, er hat zweitens etwas gemacht, was in der Politik sehr wichtig ist, nämlich Symbolpolitik. Und er hat damit das Symbol gesetzt, für solchen Vorschlag gibt es eigentlich keine Worte. Und er hat eben auch mit dem Kontrasteffekt gearbeitet, denn das, was er gemacht hat, ist ein Kontrast zu dem, was man erwartet, nämlich dass man im Interview tatsächlich keine Antwort gibt. Und er steht in der Tradition von Ludwig Wittgenstein, der einst den schönen Satz sagte, und worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und es ist ja in der Tat unsäglich, mit dem Einsatz des Militärs gegen diese Demonstranten zu drohen, die völlig berechtigte Anliegen haben. Hm.
Holt er da mal einen Wittgenstein aus der Tasche. Er hat danach ja wirklich noch was zu sagen gehabt. Und würdest du sagen, das hatte dann aufgrund dieser Pause vorher und des langen Schweigens mehr Gewicht?
Natürlich, es war ja nicht nur das Schweigen, sondern es war auch seine Mimik, die an der Stelle sehr interessant war. Denn er hat insgesamt 4-mal angesetzt, wo man dachte, jetzt fängt er an. Und er hat es aber jedes Mal nicht getan, hat damit jedes Mal den Spannungsbogen erneut erhöht. Und dann ist natürlich auch die spannende Frage, was kommt dann an dieser Stelle? Das heißt, er hat dadurch in der Tat den Worten mehr Gewicht finden, hat auch gleich gezeigt, das ist eine derartig ungewöhnliche Situation, dass man eben auch hier zu solch ungewöhnlichen Mitteln wie dieser explizit langen Pause machen kann. Und eigentlich muss man erst einmal ganz viel schweigen, bevor man dafür auch tatsächlich die richtigen Worte finden kann.
Welche Macht, würdest du sagen, hat Schweigen generell in so einem Kontext?
Schweigen ist ein sehr probates Machtmittel, sowohl in der Rhetorik als auch in der Politik. Denn das Schweigen sagt aus, ich habe es nicht nötig, dir zu antworten. Und es sagt eben auch aus, ich bestimme, wie das Gespräch läuft, indem ich eben nicht an dieser Stelle rede. Und was ich immer wieder beobachte, auch in Coachings, ist, dass gerade politische Führungskräfte eher weniger reden, um damit den einzelnen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Und gleichzeitig dann eben auch die Worte, die direkt nach dem Schweigen kommen, nochmal so eine besondere Spannung haben.
Aber man kann ja jetzt nicht auf jede Frage gleich ein Schweigen anbringen. Also auch in dem Fall von Trudeau, da sagt ja der Interviewer, oder wie wollen Sie das kommentieren? Also wie sollte man Schweigen einsetzen?
Man kann Schweigen erstens einsetzen, um den anderen zu verunsichern. Denn es ist das, was man in der Psychologie eine paradoxe Intervention nennt. Wenn ich eine Frage bekomme, erwarte ich eine Antwort. Und was kriege ich? Keine Antwort. Und genau das verunsichert eben die Leute. Dann, wenn man das Gefühl hat, man würde sich durch seine Antwort angreifbar machen, dann kann es auch sinnvoll sein, erstmal zu schweigen. Und bei einigen Leuten, und das empfehle ich auch, zum Beispiel in Interviews, dass man erst einmal schweigt, um sich selber wirklich kurz die Antwort zu überlegen. Denn in der Tat heißt Schlagfertigkeit nicht, dass man sofort eine Antwort hat, sondern dass man eine gute Antwort hat und grundlegend natürlich auch, um den Spannungsbogen bei eben den Zuschauern oder Zuhörern dann entsprechend zu erhöhen.
Also dann nehme ich so ein bisschen mit, du musst danach auch liefern. Also du kannst jetzt quasi die Pause einsetzen, wenn du danach gute Gedanken rausbringst, ja?
Richtig. Und es kommt ja dann noch hinzu, wenn du eine Pause machst, den Spannungsbogen erhöhst und danach tatsächlich eher Unsinn kommt, dann stellt sich die Frage, warum ist eigentlich genau der Spannungsbogen erhöht worden? Mhm. Und es gibt nur wenige Fälle, in denen man wirklich komplett schweigen sollte. Damit kann man zum Beispiel aber auch anzeigen, diese Frage ist es nicht wert, dass darauf geantwortet wird. Aber das ist natürlich schon wirklich ein fortgeschrittenes Machtmittel.
Das ist natürlich, genau, das ist die hohe Kunst wahrscheinlich, die man dann einsetzt. Moritz, ganz lieben Dank dafür. Moritz Kirchner, Kommunikationstrainer und Redenschreiber über die Stille und das Schweigen, das wir gehört haben bei Justin Trudeau auf die Frage, was er von der Drohung von US-Präsident hält, notfalls das Militär gegen Demonstranten einzusetzen. Danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.